Dimensionen.
Es ist ja leider so, dass die meisten Leute in der Forschung Realisten sind. Sie werden nie etwas entdecken, kein neues Land entdecken. Ein Forscher muss ein Träumer sein. Er muss einen Traum haben, den er verwirklicht. So geht es in der Forschung.
Ich bin dem Gehirn immer mit Ehrfurcht begegnet.
Denn es ist ja letzten Endes das Organ, das uns zu Menschen gemacht hat. Das ist das Organ, wo drinnen alle diese Erinnerungen gespeichert sind. An schöne Zeiten, an böse Zeiten, schlechte Zeiten, an Freude und Leid und alles ist da drinnen.
Ein Porträt des Pharmakologen Ole Hornikiewicz.
Das ist wahrscheinlich als Nachruf gedacht.
Nein, das ist kein Nachruf.
Ich höre ja gerne Nachrufe.
Von Juliane Nagilla.
Ole Hornikiewicz ist 91 Jahre alt. Noch immer kommt er regelmäßig zum Arbeiten ins Zentrum für Hirnforschung in die Spitalgasse im 9. Wiener Gemeindebezirk. Wenn auch nicht mehr jeden Tag, wie er sagt. Das Wetter sei in letzter Zeit zu schlecht dafür gewesen. Kälte, Nässe und der Wind. Auch schmerze der Fuß und wolle nicht mehr so recht heilen.
Mit 91 Jahren kuriert schon gar nichts mehr im Körper so richtig, weil der Körper ja die Fähigkeit verliert zu reparieren, was schlecht ist.
Es funktioniert zwar nicht mehr alles so schnell wie früher, seinen Humor hat sich der Pharmakologe aber behalten.
Und ich kann dann in der Nacht nicht schlafen und am Tag kann ich dann nicht herkommen, um hier zu schlafen. Vor allem, weil da die Glastüre das verhindert.
Ole Hornikiewicz hat sein Forscherleben dem Gehirn verschrieben, bis zum heutigen Tag. In den späten 1950er Jahren war er als einer der ersten einem Zusammenhang auf der Spur, der Parkinson-Patienten das Leben ungemein erleichtern sollte. Hornikiewicz stellte fest, dass Parkinson-Patienten unter einem zunehmenden Dopaminmangel im Gehirn leiden. Dopamin ist ein Neurotransmitter, ein Botenstoff. Dass es diese Botenstoffe im peripheren Nervensystem gibt, war zu dieser Zeit bereits bekannt.
Und dann hat man das Zentralnervensystem, also das Gehirn und Rückenmark untersucht und auch diese Substanzen dort gefunden und dann die Wirkungen studiert und dann herausgefunden, dass sie auch im Gehirn der Nervenübertragung, Impulsübertragung dienen.
Das Dopamin hat man jedoch lange nicht beachtet. Man wusste, dass es eine Vorstufe in der Synthese von Noradrenalin ist. Und dachte, Dopamin selbst erfülle keine wichtige Aufgabe im Körper. Ole Hornikiewicz ließ das Dopamin aber nicht mehr los.
Dann habe ich mich auf das Gehirn spezialisiert und habe mit Gehirndopamin angefangen. Zuerst bei Ratten, wie das so üblich war. Bei uns alles an den armen Ratten auszuprobieren, unsere Ideen an den armen Ratten auszuprobieren. Ich habe da halt das Glück gehabt, dann auf den Menschen umzusatteln.
Menschliches Gewebe von Toten galt damals als nicht geeignet für chemische Versuche, erzählt der Pharmakologe. Denn chemische Stoffe sind nach dem Tod nicht mehr sehr stabil und verändern sich. Doch die Skepsis seiner Kollegen beeindruckte Hornikiewicz wenig. Er beschaffte sich Leichenmaterial von Parkinson-Patienten und führte Tests durch.
Ich habe damals eine Methode für Dopamin gehabt, die ich in Oxford gelernt hatte.
Dort hat er gelernt, wie man Dopamin im Gewebe mittels Farbreaktion bestimmen kann. Dieses Verfahren wandte er in Wien an. Die Proben von Parkinson-Patienten verfärbten sich jedoch nicht. Sie blieben vollkommen farblos. Das bedeutete,
ich konnte mit meinen eigenen Augen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, man kann ruhig das sagen, den Dopaminmangel im Gehirn von Parkinson-Kranken mit meinen eigenen Augen, unbewaffneten Augen, sehen. Und das war ein unvergessliches Erlebnis, würde ich sagen. Ich kann mich noch genau erinnern dran.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Herbert Ehringer untersuchte Ole Hornikiewicz noch weitere Gehirne. 1960 wurden die Ergebnisse zu Dopamin im Parkinson-Gehirn erstmals publiziert. Ein großer Erfolg in jungen Jahren, denn der Pharmakologe war damals erst 34 Jahre alt. Geboren wurde Ole Honikiewicz am 17. November 1926 im damals polnisch-ukrainischen Lviv, dem altösterreichischen Lemberg, als dritter und jüngster Sohn eines byzantinisch-katholischen Priesters. Zu Beginn des Jahres 1940 floh die Familie vor dem stalinistischen Terror nach Wien. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, kam der 13-Jährige im darauffolgenden Herbst auf ein Wiener Gymnasium.
Ich wurde also in die dritte Gymnasialklasse hineingefallen lassen, wie man einen Hund ins Wasser wirft und annimmt, er wird schon schwimmen lernen. Und die Mitschüler waren also unglaublich kameradschaftlich zu mir, so dass ich mich sofort irgendwie wohlfühlte. Und mit der Zeit habe ich auch Deutsch ein bisschen gelernt.
Nur den Wiener Dialekt habe er nie so richtig angenommen, erzählt der heute 91-Jährige schmunzelnd. Seinen ältesten Bruder habe er immer sehr bewundert und er wollte so sein wie er, Mediziner. Deshalb schrieb sich Ole Honikiewicz im Oktober 1945 an der Universität Wien für Medizin ein. Keine einfache Zeit. Viele Hörsäle wurden im Krieg zerstört, Lehrpersonal von den Nazis entlassen oder verschleppt.
Man fing das Studium an im Wintersemester und die Hörsäle wurden nicht beheizt. Das war alles im Jahre 1945, 1946. Und war ein kalter Winter und Mangel an allem eigentlich, was notwendig war. Und es waren ja auch keine Lehrbücher da.
Das ausführliche Mitschreiben habe das Wissen gefestigt, meint Ole Honikiewicz heute.
Ich habe bis jetzt noch Hefte voll von Gehirnanatomie, die ich mitgeschrieben habe, mit Zeichnungen und allem, weil ich war von Anfang an am Gehirn interessiert, besonders an der Gehirnanatomie damals.
1951 begann Ole Honikiewicz sein Doktorat. Ab diesem Zeitpunkt war seine Spezialisierung klar, Pharmakologie. Er arbeitete als unbezahlter Assistent am Pharmakologischen Institut.
Etwas, das an sich nicht gestattet ist, weil ich war ja auch nicht versichert. Aber man hat das gemacht, weil das Nachkriegszeit war und das waren außerordentliche Verhältnisse.
Sein damaliger Vorgesetzte, Franz von Brücke, förderte den jungen Forscher so gut es ging. Mitte der 1950er Jahre bekam Ole Honikiewicz ein Stipendium, das ihn für 1,5 Jahre nach Oxford führte.
Es war, wie wenn eine Tür geöffnet worden wäre zu einem Raum, von dem man immer geträumt hat. Man hat diese interessante Welt gesehen, von der man ja schon selbst viel gelesen hat. Und ich habe plötzlich die Personen kennengelernt, die Professoren, die berühmten Professoren.
Der gebürtige Lemberger ließ sich von der Elite-Universität, ihrem Ruf und ihrer imposanten Architektur nicht beeindrucken und nutzte die Zeit, um zu forschen. Besonders prägend war für ihn Hugh Blaschko, ein deutsch-britischer Biochemiker und Pharmakologe, der aufgrund seiner jüdischen Herkunft nach England emigrieren musste.
Das Wichtigste, was ich bei ihm gelernt habe, im Retrospekt, jetzt, wenn ich das zurückdenke, war, wissenschaftlich zu denken.
Hugh Blaschko war es auch, der Ole Honikiewicz auf das Dopamin ansetzte. In einem Vortrag stellte er die These auf, dass Dopamin eine Funktion im menschlichen Körper haben müsse.
Er hat mir ein Separatum gegeben von diesem Vortrag, der abgedruckt wurde, und darauf geschrieben an Ole Honikiewicz die erste Kopie und dann seine Unterschrift. Und das habe ich ja jetzt noch, dieses Separatum. Und dieses Wort, die erste Kopie, war also für mich wie ein Schlüssel zu einem geheimen Zimmer, das ich dann mit Dopamin geöffnet habe. Nö, ich kann sie Ihnen zeigen, wenn ich sie finde. Denn ich habe ja keine absolute Ordnung. Ich bin kein Mensch, der absolute Ordnungen hält, aber Sie sehen, da habe ich geschrieben, Historiker. Also da müssen historische Dinge da drin sein.
Zurück an der Pharmakologie in Wien begann Ole Honikiewicz sich ab 1958 ganz und gar dem Topamin zu widmen. Bereits nach 2 Jahren gelang ihm der Durchbruch. Er konnte nachweisen, dass verstorbene Parkinson-Patienten der Botenstoff Topamin im Gehirn fehlt.
Dann ist mir die Idee gekommen, ganz einfach etwas für die Patienten jetzt zu tun. Ich habe also das Patientenmaterial verwendet, zwar totes, aber noch immer sehr gutes, das mir meine Fragen beantwortet hat. Das war ja, wie wenn das Gehirn zu mir gesprochen hätte und mir die Antwort gegeben hat auf meine Frage, was geschieht mit Dopamin bei Parkinson. Und die Antwort hat mir das Gehirn gegeben, wenn es auch tot war.
Der Wissenschaftler wollte ein Medikament entwickeln, das zumindest die Symptome der Parkinson-Erkrankung lindert. Bis heute weiß man aber nicht, was die Ursache der Erkrankung ist.
Sowohl bei der Parkinson-Erkrankung und erst recht bei Alzheimer und ähnlichen neurodegenerativen Erkrankungen. Wir kennen die Ursachen nicht, trotz der Molekularbiologie, die jetzt also so hoch im Kurs steht, wo man also alles bereits auf einer Ebene untersuchen kann, auf molekularen Ebene. Etwas, was früher nicht denkbar war.
Bei Parkinson-Erkrankten sterben vor allem die Dopamin-produzierenden Nervenzellen im Mittelhirn ab. Warum gerade diese Zellen sterben, weiß man nicht. Mittlerweile hat man immerhin mehr als 25 Risikogene für eine Parkinson-Erkrankung identifiziert. Die Erkrankung ist also vererbbar.
Wir wissen ja nicht sehr viel. Es ist ja schön, natürlich populäre Literatur zu lesen, die also so schön unser Wissen verherrlicht, unser Wissen über das Gehirn verherrlicht. Aber wenn man wirklich dann die harte Arbeit macht, so merkt man, wie wenig wir noch immer wissen darüber. Und das ist eine Sache der Zeit oder eines Zufalls.
Der Zufall war auch Honikiewicz gewogen. Er wollte testen, ob die Gabe von L-Dopa, eine Vorstufe in der Biosynthese des Botenstoffes Topamin, das Fehlen von Topamin bei Parkinson-Patienten kompensieren kann. Der Forscher hoffte, mit L-Dopa die motorischen Einschränkungen behandeln zu können, die mit der Parkinson-Erkrankung einhergehen. Dafür brauchte er die Hilfe eines Neurologen.
Der Birkmeier war ja der Neurologe in Linz, im Altersheim Linz. Sie haben eine neurologische Station gehabt in diesem Altersheim. Und der Parkinson ist ja eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Und folglich in einem Altersheim liegen viele Parkinson-Kranke.
Walter Birkmeier war 1932 der NSDAP und 1936 der SS beigetreten. Er war Leiter einer illegalen NSDAP-Zelle am AKH und sorgte nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten für eine Säuberung unter der Ärzteschaft. Nach Kriegsende wurde Birkmeier aus dem Universitätsdienst entlassen und mit einem Berufsverbot belegt. Bereits 1948 wurde er von Bundespräsident Karl Renner begnadigt. Zuerst wurde Birkmeier Primarius der neurologischen Abteilung des Krankenhauses Linz, später Professor für Neurologie an der Universität Wien.
Er ist zuerst ein paar Mal zu mir ans Institut gekommen, zum Beraten und so weiter. Aber meine Mitassistenten am Institut haben das nicht sehr gerne gesehen. Manche haben gegen ihn Gefühle gehabt.
Viele Institutsmitglieder hatten ein Problem mit Birkmeiers nationalsozialistischer Vergangenheit. Dessen Beitritt zur Sozialistischen Ärztevereinigung interpretierten sie als Rehabilitationsversuch, nicht als Gesinnungswechsel. Um den Konflikt zu umgehen, traf sich Ole Honikiewicz jahrelang mit Walter Birkmeier im Kaffeehaus.
Eine Wiener Lösung, finde ich.
Birkmeier hat ihn anfangs hingehalten, erzählt Honikiewicz, und eher gebremst. Er sei nicht ganz überzeugt gewesen von der Idee, dass L-Dopa die motorischen Einschränkungen bei Parkinson-Patienten mildern könnte.
Aber wie er dann das Dopa den ersten Patienten gegeben hat, da hat er mich sofort angerufen und hat gesagt, ich soll kommen und schauen. Das war ein Wunder. Es ist ein Wunder und es ist geblieben ein Wunder.
Der Körper wandelt L-Dopa in Dopamin um. Noch heute gilt L-Dopa als die wirkungsvollste Behandlung bei Parkinson. Viele Symptome wie Unbeweglichkeit, Steifheit und Zittern können dadurch gelindert werden.
Ich war nicht absolut überrascht, denn ich war überzeugt davon, dass es wirken sollte.
L-Dopa wirkt. Doch die Wirksamkeit kann nur schwer über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden. In den ersten Jahren nach der Diagnose unterstützt das körpereigene Dopamin noch die Wirkung der L-Dopa-Medikamente. Bei fortlaufendem Krankheitsverlauf wird das eigene Dopamin weniger. Es muss mehr L-Dopa zugeführt werden. Für Ole Honikiewicz war klar, er muss weiter am Dopamin forschen.
Diese Entdeckung des L-Dopas und das L-Dopa-Wunder, das ist ja am Anfang gekommen. Das war ja nicht das Ende der ganzen Dopaminforschung im menschlichen Gehirn oder überhaupt im Gehirn, sondern am Anfang, wo wir noch nichts über Dopamin fast gewusst haben, außer dass es dort vorkommt und vielleicht irgendeine Funktion hat.
1961 erschien in der Wiener Klinischen Wochenzeitschrift ein erster Artikel von Walter Birkmeier und Ole Honikiewicz. Der L-Dopa-Effekt bei der Parkinson-Askinese.
Die ersten Publikationen waren auf Deutsch, aber sie wurden in Englisch nachgedruckt. Zweimal.
Die Dopamindebatte war nun endlich in der Forschung angekommen und Ole Honikiewicz erhielt einen Ruf der Universität Toronto.
Wie ich also eine Berufung nach Toronto bekommen habe, mit einem eigenen Institut an einer psychiatrischen Einrichtung, dann habe ich zugegriffen.
Mittlerweile war der Pharmakologe verheiratet und hatte 3 kleine Kinder. Trotzdem zog es ihn in die Ferne.
In Wien wurde es mir ein bisschen zu heiß. Die Population der Neidhameln und der Wadelbeißer wurde zu groß für mich.
Insgesamt 10 Jahre von 1967 bis 1977 blieb Ole Honikiewicz mit seiner Familie in Toronto. Dort betrieb er biochemische Grundlagenforschung am menschlichen Gehirn, arbeitete weiter am Dopamin und forschte an Parkinson-Gehirnen.
Die Toronto-Zeit war eine der schönsten unserer gemeinsamen Zeit auch und meiner auch wissenschaftlichen Zeit. Ich war unabhängig, ich habe ein Institut gehabt, ich habe meine Mitarbeiter gehabt. Das Forschungsgeld war kein Problem, denn damals sind ja die pharmazeutischen Firmen zu mir gekommen und haben gesagt, brauchen Sie Geld für Ihre Arbeit? Und haben mir gar nicht vorgeschrieben, was ich machen soll.
Seine Frau Christine, die das soziale Leben plante und fest in Händen hielt, war in all den Jahren eine große Unterstützung für den Forscher.
In Toronto hat sie viel mehr Erfolg gehabt als ich, nämlich gesellschaftlich. Sie hatte ja mich eigentlich gesellschaftlich überhaupt an der Oberfläche gehalten. Denn sie hat also alle Leute sofort für sich gewonnen und fasziniert und alles. Ich bin ihr da sehr, sehr, sehr verpflichtet und dankbar gewesen.
1977, zurück in Wien, übernahm Ole Honikiewicz die Leitung des Instituts für biochemische Pharmakologie an der Medizinischen Universität. Wissenschaftlich sollte sein Leben ab nun in ruhigeren Bahnen verlaufen. Der Durchbruch kam bei ihm vor der Forschung, wie der heute 91-Jährige sagt. Es folgte die Zeit der Ehrungen und Würdigungen.
Meine Frau hat ja fast schon gelacht darüber, wenn ich Preise bekommen habe. Denn die Liste ist ja wirklich also sehr lang. Und sie hat einen Vergleich gezogen. Sie haben gesagt, du bist ja wie ein Christbaum, an dem man diese Dinge drauf hängt. Jeder, der vorbeikommt, hängt da etwas drauf.
Na gut. Obwohl reich geschmückt, fehlt ein Preis auf diesem Christbaum. Den Nobelpreis für Medizin hat Ole Honikiewicz nicht bekommen.
Naja, es hat mich schon ein bisschen gewundert. Ich bin ja ein Opfer gewesen von Leuten, die mich ständig nominiert haben.
Der Forscher geht davon aus, dass er mindestens ein Dutzend Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. In Forscherkreisen kenne man das Ritual. Im Winter, konkret im Februar, würde das Nobelpreiskomitee seine Einladungen für Nominierungen ausschicken. Bekommt man zu dieser Zeit von einem internationalen Kollegen oder einer Forschungsinstitution die Aufforderung, den eigenen Lebenslauf und ein Verzeichnis der wichtigsten Arbeiten abzugeben, dann könne man eins und eins zusammenzählen.
Ist ja alles bekannt, es ist kein Geheimnis.
Im Jahr 2000 wurde der Nobelpreis für die Entdeckungen betreffend der Signalübertragung im Nervensystem verliehen. An den Schweden Arvid Carlsson und die beiden US-Amerikaner Eric Kandel und Paul Greengard. Eine Ehrung, bei der Ole Honikiewicz übersehen wurde, sagen viele Forscherkollegen. Denn sowohl Honikiewicz als auch Carlsson hätten Grundlagenforschung in diesem Bereich betrieben und die Rolle des Dopamins im Gehirn erforscht.
Der offene Brief, den die 250 Kollegen unterzeichnet haben, der war ja nicht gegen die Entscheidung des Nobelpreiskomitees eigentlich gerichtet, sondern die Kollegen, die Neurowissenschaftler, haben ganz einfach das Gefühl gehabt, sie sollten im Namen der Patienten wenigstens mir danken.
Ein Dank, den Ole Honikiewicz gerne annahm.
Natürlich in scheinheiliger Bescheidenheit sagen, das ist nicht nötig gewesen, aber ich sage das nicht. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das anerkannt haben, sich bedankt haben. Das ist einmal so.
Er habe sich in seinem Leben über jeden Preis gefreut, den er bekommen habe, sagt der heute 91-Jährige. Über den größten genauso wie über den kleinsten.
Aber besonders gefreut haben, ja, und ich war überrascht darüber, ist eigentlich der letzte, den ich bis jetzt bekommen habe. Voriges Jahr, ich habe das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien bekommen. Und das hat mich wirklich im Herzen gefreut. Denn sonst freut man sich mehr mit dem Gehirn vielleicht. Aber im Herzen gefreut.
Noch heute rührt ihn der Gedanke an diese Preisverleihung. Denn er konnte Wien, also der Stadt, die ihn als Kind mit offenen Armen empfangen hat, etwas zurückgeben. Für ein Flüchtlingskind habe er keine schlechte Karriere gemacht, scherzt der Pharmakologe resümierend. Bei der Preisverleihung hat ihn seine Frau Christine noch begleitet. Im vergangenen Jahr ist sie verstorben.
Es ist ein großer Schlag für mich gewesen, sie zu verlieren, so bald zu verlieren.
Zwar kommt Ole Honikiewicz noch immer regelmäßig ins Zentrum für Hirnforschung, um weiter am Dopamin zu forschen, doch an vielen Tagen will das mit dem Forschen nicht mehr so recht klappen.
Ein Forscher ist ja ein Abenteurer und muss Fantasie haben. Man kann nicht neues Land entdecken, ohne Fantasie zu haben, ohne davon zu träumen und es dann zu verwirklichen. Und ich habe mein ganzes Leben, das ich dann mit meiner Frau verbracht habe, wir waren 55 Jahre lang verheiratet, habe ich ja diese Träume verwirklichen können im Labor. Und ich habe die ganze Zeit eben dieses Abenteurerleben geführt und mit dem plötzlichen Verlust meiner Frau bin ich auf eine, könnte fast sagen, grausame Art und Weise in die Realität gestoßen worden, aus meinen Träumen heraus. Und da kann man ja keine Forschung machen.
Seit er im vergangenen Jahr seine Frau verloren hat, fällt Ole Honikiewicz das Träumen schwer. Dennoch ist er ein humorvoller und zuversichtlicher Mensch geblieben, der stolz und glücklich auf sein Leben zurückblickt.
Ich habe nichts als Glück gehabt. Ich bin ganz überrascht und erstaunt, wie viel Glück ich hatte. Ich bin diesen langen, langen Pfad verschlungen, einen sehr verschlungenen Pfad meines Lebens, und zwar in einer sehr gefährlichen Zeit, sehr turbulenten Zeit des Krieges und Nachkriegszeit, bin ich unbeschadet durchgegangen, durchgekommen, unverletzt und ganz.
Ich bin dem Gehirn immer mit Ehrfurcht begegnet.
Kein bitteres Gefühl hat Platz bei mir für das Leben, das ich gehabt habe. Nur Dankbarkeit. Aber aus der Welt zu gehen, aus dieser Schönheit dieser Welt zu gehen, ich tue es mit wehmütigem Herzen.
Sie hörten ein Porträt des Pharmakologen Ole Honikiewicz von Juliane Nagilla. Redaktion Armin Stadler. Morgen in den Dimensionen das Monatsmagazin, unter anderem mit einem Beitrag über Urlaubsflüge in den Weltraum.